Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Die 589, jetzt ist sie da. Die letzte vor der Sommerpause. Ich begrüße alle ganz herzlich, werte Damen, geschätzte Herren, alle, die sonst noch so dabei sind, zuhören und mal rausbekommen wollen, was denn dieses Mal hier erzählt wird. Ja, das wüsste ich auch gern. Naja, ich weiß es ja schon, ich habe die Themen ja vorbereitet. Eigentlich sind es 9 Themen, mal sehen, wie viel ich davon schaffen werde, es ist ja wie immer. Aber es ist eben so, manchmal kommen während diese Themen formuliert werden, noch andere Verknüpfungen dazu, sodass hier und da noch ein Satz spontan entsteht. Und das macht die Sache dann irgendwo ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall wird es interessant werden, das kann ich schon mal allen versprechen, die eingeschaltet haben und zuhören. Und wir fangen gleich mal an mit einem Running Gag. Vielleicht ist er bald tot. Ich habe hier über meine Probleme mit 1 und 1 gesprochen. Und für mich war die Entscheidung irgendwann relativ schnell gefallen. Ich möchte so schnell wie möglich von 1 und 1 weg. Ja, ich habe darüber gesprochen, wie problematisch das war, dass ich selbst nachdem man mir die Codes für den Umzug einiger Homepages gegeben hatte, ich bin zum Manitou gezogen, hier diesem Indianerhäuptling, die scheinen sehr fair zu sein, ein kleineres Unternehmen, die flexibel arbeiten, irgendwo persönlich und schnell dabei sind, wenn etwas ist. Also bisher hat es mir sehr gut gefallen. Und dann ist ja folgendes Problem, ich will das nicht alles aufdröseln, aber ich bin bei Telekom mit einem Anlagenanschluss, mit Telefongeschichte. Telekom ist nicht bereit, willens oder zu dumm dafür, weil andere können das ja, diesen Anlagenanschluss umzuwandeln in einen ganz normalen Anschluss. Wie auch immer. ISDN wird es wohl nicht mehr geben, aber man könnte mir irgend so ein DSL-Kram aufs Auge nageln und sagen, hier machst du jetzt. Nein, entweder ich zahle aus heutiger Sicht gesehen 55 plus Gebühren 75 Euro im Monat und dann spielt die Telekom mit, aber so ein Normalo-Anschluss, obwohl ich so gut wie gar nicht mehr telefoniere, naja, ein bisschen noch, den gibt man mir nicht. Ja, nachdem nun alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren, ich habe einige Informationen bekommen, ich habe vielen Leuten die letzten Nerven geraubt. Naja, vielleicht ist der ein oder andere noch ein bisschen mit seinen Nerven in der Reserve. Aber ich habe eine andere Möglichkeit gefunden. Ich muss ja nicht unbedingt selbst ein Telefon haben, wenn man einen Sohn hat, der auch hier wohnt. Dann ist es ja relativ einfach, dann meldet der einen Anschluss an bei der Telekom, den ich nicht bekomme als Bestandskunde, als jahrzehntelanger Bestandskunde, weil er einen Grundrechteanspruch auf ein Telefon hat. Und das muss die Telekom erfüllen. Bei mir nicht. Die können sagen eben, zahlst du eben mehr oder weiter oder sonst was. Ja. Das wurde natürlich auch verschiedentlich versucht. Erstmal wurden 16.000er Leitungen versprochen, dann passierte aber nichts, obwohl alles geklärt war, fix und fertig. Nach Nachfrage wurde gesagt, und das geht ja noch nicht und deswegen macht da keiner weiter und der Computer hat nicht. Ich kann das Wort Computer nicht mehr hören. Jeder versteckt sich hinter Computer, als wenn diese Maschinen das Sagen haben. Und wenn sie es bei euch in der Firma haben, naja, dann bereitet euch darauf vor, dass irgendwann der Strom abgestellt wird. Auf jeden Fall haben wir dann zugestimmt und gesagt, ja, dann mach eben nur eine 6.000er, wenn ihr keine 16.000er könnt. Wenn ihr selbst zu blöd seid und der Computer muss euch das sagen, trotz, dass ihr jemand rausgeschickt habt und gemessen habt und manuelle Überprüfung, ja, dann wurde der eben abgemagert, der Vertrag auf 6.000. Und nach 2 Wochen ist wieder nichts passiert. Kein Schriftstück, keine Mitteilung, nichts. Also wurde wieder von unserer Seite angerufen und da wurde gesagt, ja, der Computer hat das nicht angenommen. Ich hasse diese Scheißaussagen. Hoffentlich lassen sich die Leute bald mal einfallen, die Wahrheit zu sagen, dass sie zu blöd waren, einen richtigen Vertrag rauszusuchen oder Daten oder sonst was. es gehen nur 2000 Rahmen. Ich sag ja, das haben wir doch von Anfang an gewusst. Das ist so, das ist einfach. Und ein neuer Vertrag macht die Leitung nicht dicker. Ja, also wenn wir damit einverstanden wären, dann könnte man das nun wieder machen. Ich habe gesagt, mal sehen, was euch noch an Ausreden einfällt. Ja, und dann ging es ganz schnell. Innerhalb von 2 Tagen kamen da alle möglichen Krempel da per E-Mail und sonst was. Und ein Termin, wo diese Leitung geschaltet werden soll. Geschaltet werden sie soll sie morgen, also am 22. des Mai im Jahre des digitalen Herrn 2018. Jetzt denke ich mal. Jetzt kam vergangene Woche Zugangsdaten, neue Telefonnummern mit, was weiß ich, was für Passwörtern für meinen Router. Wir wollten ja keinen neuen Router haben. Wir haben ja noch ein paar Fritzboxen da rumliegen. Und auch wenn es ältere sind. Aber die sind dafür durchaus tauglich. Und naja, das sah also und sieht alles so aus, als wäre es wirklich so. Der Termin ist fest eingeplant. Es ist noch keine Absage da, wäre vielleicht auch jetzt ein bisschen spät, am Pfingstmontag eine Absage für Dienstag zu bringen. Aber es sieht so aus, als ginge es. Dann hätten wir seit über drei Jahren Kampf mit 1&1 und immer wieder Nachfragen bei Telekom es endlich geschafft, eine vollkommen unabhängige Leitung zu haben, die nicht zwischen Telekom und 1&1 hin und her gestritten, gezankt, was weiß ich nicht wird. So, und wenn das Ding dann läuft, das probiert man natürlich erstmal aus als erfahrener Benutzer. Und dann wird der Anlagenanschluss gekündigt. Eckpeng, Eiweg, fertig, ein für alle Mal. Dann können Sie mich mal mit Ihren teuren Gebühren, Siebtrank und so ein Scheiß. Dann wird wahrscheinlich 1&1, die ja auf dieser Leitung draufhängen, aber sie auch blockieren, dass die Telekom sie nicht selbst irgendwie vermarkten kann, keinen Zugang mehr haben und mir auch keinen Internetzugang mehr zur Verfügung stellen können. Also wird mein Internetzugang weg sein. Wie gut, wenn man einen Sohn hat, der dann einen eigenständigen Internetzugang hat. Ja, und dann, der wohnt ja natürlich im gleichen Haus, ja. Was für ein Zufall. Und dann wäre eigentlich mein Problem gelöst. Jetzt will ich ja mal sehen, wie das überhaupt passiert, wie das ist. Wenn die Telekom die Leitung abschaltet, dann ist es ja nicht mein Problem. Also müsste 1&1 den Vertrag auch sofort beenden. Aber das sehen wir dann mal. Die kriegen die Abbuchungserlaubnis entzogen. Und dann fangen wir an, uns zu streiten, was Sache ist. Denn für die 3 Jahre Verarschung von denen sehe ich nicht ein, dass ich denen auch nur für einen Groschen entgegenkomme. Also, morgen ist der Tag des Jahres. Vielleicht wird morgen Abend alles schon so weit in Ordnung sein und laufen, dass ich auf alles andere verzichten kann. Es wird deutlich günstiger werden und ich brauche mich nicht mehr stundenlang mit irgendwelchen hirnrissigen Hotline-Mäuschen und Menschen auseinanderzusetzen, die alles Mögliche versprechen. Und dann nach 2 oder 3 Wochen bekommt man dann jedes Mal, ich habe 4 oder 5 davon mittlerweile mitgeteilt, leider können wir Ihren Vertrag nicht erfüllen. Deswegen wurde er storniert, in der Regel auch ohne Angabe von Gründen. Also, es könnte durchaus sein, dass dieser Schwachsinn, der mich viel Zeit und die Unternehmen viel Geld gekostet hat, denn es sind einige Stunden Telefonate draufgegangen und die Leute müssen ja bezahlt werden. Gut, wenn es in der Regel auch unter aller Sau ist, was die bekommen, aber dennoch, den ganzen Mist, der passiert ja nicht nur bei mir. Ich habe so viele Zuschriften dazu bekommen und Mitteilungen, hätte man sich sparen können. Und nicht nur sparen können, sondern man hätte dann auch das Geld sparen können, was man den Leuten dafür gezahlt hat, dass sie meine Argumente und Ähnliches aushalten mussten. Mal sehen, ich werde es vor der Sommerpause wahrscheinlich nicht mehr schaffen, dazu irgendwas zu machen. Vielleicht schreibe ich was auf der Homepage, das kann ich natürlich noch machen. Aber ich bin das erste Mal seit 3, 4 Jahren guten Mutes, dass ich endlich aus dieser schwachsinnigen Klammer zwischen Telekom und Anlagenanschluss und 1&1 und Blockieren der Leitung und Telekom kann nicht und Telekom will nicht und 1&1 ist ein Märchenschlossverkäufer. Vielleicht kann ich es alles vergessen. Das wäre schön. Ja, da hatte ich vor einem Monat so etwa etwas über die DSGVO gesagt, diese Datenschutzgrundverordnung, die ab dem 25., also diese Woche, gültig werden soll. Bis dahin habe ich eigentlich nicht so sehr viel gehört, obwohl dieses Gesetz schon 2 Jahre alt ist. Und jetzt wird es wohl langsam wichtig. Was diese Datenschutzgrundverordnung nun eigentlich anderes und Neues bringt, das ist derart undurchsichtig. Es ist mal wieder ein Gesetzeswerk, was von europäischem Recht umgesetzt worden ist auf deutsches Recht und kein Schwein weiß, was dahinter steckt. Wenn ich so mit Kollegen spreche vom Südwestfunk oder vom WDR, da ist nur Chaos. Da gibt es interne Veranstaltungen, Diskussionen bis zum geht nicht mehr, weil keiner weiß, darf er auf seiner Homepage noch dies oder das oder jenes oder noch was. Darf man noch Bilder machen, diese Bilder veröffentlichen? Darf man, es ist alles unklar. Hier hat die Regierung komplett versäumt, Aufklärung zu leisten, denen, die damit umgehen müssen, Materialien an die Hand zu geben, nach denen man selbst nachsehen kann und herausbekommen kann, inwieweit man betroffen ist. Aber das kennen wir ja von vielen anderen Sachen auch. Das sind irgendwelche Oberdödels, die denken sich was aus, es wird umgesetzt und das Volk muss es fressen oder eben nicht. Und bis zur nächsten Wahl haben sie es ja sowieso wieder vergessen. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die neue Datenschutzgrundverordnung. Alles, was sie vorschreibt, ist in der Hauptsache nicht neu. Das galt bisher schon. Es wurde mehr oder weniger oder gar nicht befolgt. Jetzt will man aber hier europaweit dafür sorgen, dass man gleiches Recht erreicht. Denn die Engländer haben das zum Beispiel 2013 schon ausgesetzt und Luxemburg sieht es ziemlich lasch und auch in Frankreich wurde es nicht ganz so ernst genommen. Und jetzt soll es eben europaweit gleiches Recht sein. Jetzt müssen wir das mal runterbrechen auf das, was uns betrifft. Einmal CC2TV und zum anderen auch jedem Privaten, der irgendwie einen Blog hat. Eigentlich fast gar nicht. Alles, was privat ist, da greift diese Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht. Sie gilt nämlich für behördliche und geschäftsmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten in der EU. So, und jetzt muss man überlegen, geschäftsmäßig, das bedeutet also überall da, wo man versucht, Gewinne zu erzielen. Das ist ein Geschäft. Wenn man was drauflegt, nicht. Ja doch, bei denen, die von der Steuer Geld zurückhaben wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Gewinnerzielung, die gilt aber auch bei Vereinen. Egal, ob es nun die Freiwillige Feuerwehr ist, der Förderverein davon, oder ob es ein Karnevalsverein ist, oder ob es ein Gesangverein ist, oder ein Musikverein ist, oder ein Sportverein. Auch da greift die, überall da, wo etwas erwirtschaftet wird, wo zum Beispiel Werbung gemacht wird auf der eigenen Homepage, um damit Geld zu bekommen. Sicherlich oft für einen gemeinnützigen, wohltätigen Zweck. Aber das ist geschäftsmäßig. Für jeder, der seine Familie einen eigenen Blog hat und dann im Urlaub Bilder macht und diese Bilder dann online stellt und erzählt, wie schön das doch alles war und so weiter, dafür gilt es nicht. Natürlich muss der sich an die Datenschutzgesetze halten. Der darf nicht heimlich irgendwelche Aufnahmen machen oder sonst was. Aber man muss sich auch nicht erschrecken davor, wenn man am Strand ist und macht ein Foto von der Familie und da sind noch 50 andere Leute, die blödsinnigerweise auch am Strand rumlaufen drauf. Das ist Beiwerk. Die haben kein Recht zu verlangen, dass das irgendwie ausgeblendet, verpixelt oder sonst was wird. Sondern das ist ganz normal. Man macht ein Bild, Hauptaugenmerk ist die Familie, ist die Frau, ist der Hund, ist die Katze, ist das Kind, ist die Oma oder was auch immer. Und da laufen im Hintergrund noch drei rum, die haben Pech gehabt. Das gehört zum Leben dazu. Ja. Ach so, ich müsste ja eigentlich sagen, das ist keine Rechtsberatung. Ich bin kein Rechtsanwalt, habe keine Ahnung davon, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Und jeder, der sich danach richtet, ist selbst dran schuld. Weil wir gerade mal bei Rechts- und Datenschutz sind, muss man das ja ganz klar sagen. Nicht, dass einer meint, ich habe Recht mit dem, was ich hier über Recht sage. Nein, nein, so ist das nicht. Also, machen wir mal weiter. Wenn man also irgendwo einen privaten Blog hat, wo man private Sachen reinschreibt, alles okay. In dem Moment, wo jemand das macht, zum Beispiel bei YouTube, da hat irgendjemand irgendeinen Kanal und sagt, ich mache hier für Fratzenschmiere Werbung. Wie heißt das auf Deutsch? Ach, Schminke. Ja, sowas, was man sich ins Gesicht schmiert, damit dann der Hautarzt besser leben kann. Ich mache dafür Werbung, bekomme vielleicht vom Hersteller der Schminke nicht nur die Töpfchen mit der Schmiere kostenlos, sondern sogar noch irgendeinen Obolus dazu. Und vor allem, ich habe auf meinem Blog irgendwo auch noch Werbung dabei. Dann greift diese Datenschutzgrundverordnung. Dann muss ich aufpassen. Natürlich auch nur dann, wenn ich Daten erhebe. Wenn ich keine Daten erhebe, dann ist das was anderes. Wenn ich also Abonnenten habe, von denen ich Name, Anschrift und was weiß ich nicht alles habe, dann greift das. Dann muss ich nicht nur für die Sicherheit der Daten sorgen. Ich brauche natürlich keinen Datenschutzbeauftragten. Das gilt erst ab 10 Mitarbeiter in einem solchen, sagen wir mal, Unternehmen. Aber ich muss natürlich aufpassen und darf die Daten nicht weitergeben oder sonst was. Natürlich braucht jemand, der einen ganz kleinen Bereich so etwas macht, nicht sofort Angst zu haben, dass da jetzt die Datenschutzbeauftragten und Behörden kommen, dass die eigenen Rechnersysteme beschlagnahmt werden und Bußgelder, übrigens bis zu 20 Millionen Euro können da verhängt werden, auf mich zukommen. Nein, erstmal gibt es da auch so eine Schranke, dass man sagt, also bei Unternehmen bis zu 4% des Weltjahresumsatz können maximal als Bußgeld verhängt werden. Wenn also jemand, was weiß ich, irgend so ein Schmierenanpreiser, den ich da eben schon nannte, im Jahr 10.000 Euro Umsatz macht, dann könnte es natürlich sein, dass er bis maximal 400 Euro ein Bußgeld aufgebrummt bekommt. Also nur mal so, um es ins Verhältnis zu sehen. Natürlich geht es bei Google und bei den wilden Weibern, bei Amazon, ganz anders aus. Die haben ja ganz andere Zahlen. Aber muss man sehen, inwieweit man sich daran traut, dieses Mann in Anführungszeichen. Also erstmal so ein bisschen, ein kleines bisschen Entwarnung. Es wird also nicht so eng, nicht so stark, aber die Auskunftspflicht für alle Daten, die ich gespeichert habe, die bleibt bestehen. Das heißt also, ich muss Auskunft erteilen, was hast du gespeichert von mir? Wem hast du das weitergegeben? Wie viel von den Daten hast du weitergegeben? An wem hast du das weitergegeben und wann hast du das weitergegeben? Und so weiter und so weiter. Also all diese Sachen. Insofern waren meine Überlegungen, die ich da vor einem Monat hatte, ja vielleicht ein klein wenig zu ängstlich artikuliert, denn bei uns auf der Homepage werden keine Daten erhoben. Keine Daten? Ja doch, natürlich. Es wird immer protokolliert die IP-Adresse und dummerweise gehört diese IP-Adresse, die ja niemandem gehört, sondern die ja nur temporär verliehen wird, manchmal auch mehreren gleichzeitig, mit zu diesen Daten, die bei dem neuen Datenschutzgesetz, die SGVO, mit darunter fallen, mit betroffen sind. Aber wenn das nicht protokolliert wird, wenn das einfach nur so aufgenommen wird und auch sofort, nachdem ich mich wieder abgemeldet habe, auch wieder gelöscht wird, ja, dann wird ja nichts gespeichert. Und alles, was nicht gespeichert wird, ist nicht da. Und Daten, die nicht da sind, sind keine Daten. So, wie ist es mit dem Forum? Da ist es ein klein wenig anders. Einmal werden da zwei Cookies, genau zwei Cookies gesetzt. Ein Cookie hat die Aufgabe, dass sich jemand nicht zweimal anmelden kann. Wir hatten das vor vielen Jahren. Da haben sich Leute mehrfach vom gleichen Rechner mit unterschiedlichen Accounts angemeldet. Damals war es ja auch noch möglich, dass ich mich 10-mal mit unterschiedlichen Namen oder sowas anmelden konnte. Und da hat Herbivore das eingebaut, dass es eben nicht mehr geht. Gut, man kann, wenn man Ahnung hat, das auch noch umgehen, aber wer das schafft, der hat es auch verdient. Er fällt ja trotzdem auf. So, und was wird sonst noch gespeichert? Nichts. Nur das, was jeder selbst eingetragen hat in dem Forum, in den Einstellungen, nur das steht da drin. Das kann jeder jederzeit sehen. Darüber hinaus gibt es keine Daten, die irgendwie erhoben werden, bis auf die IP-Adresse eben. So, und die steht in der Datenbank. Das heißt, man könnte theoretisch nachsehen, wer vor 10 Jahren irgendeinen Beitrag von welcher IP-Adresse geschrieben hat. Dass man heute nicht mehr nachvollziehen kann, wem die damals zugewiesen war, versteht sich, glaube ich, von selbst. Ja, das ist das Einzige. Und die Daten bei der Anmeldung, das habe ich auch schon 100-mal erzählt, die bleiben in der E-Mail drin, die kommen in keine Datenbank, die werden nicht abgeschrieben, die werden nicht in irgendeiner Art strukturiert gespeichert, überhaupt nicht. Das heißt also, ich könnte darüber gar keine Auskunft geben, denn wenn diese Sachen irgendwann mal wieder in der turnusmäßigen Sicherung verschwunden sind, habe ich ja gar keinen direkten Zugriff mehr darauf. Ob ein Gericht mich dazu verdonnern würde, dann die alten Sicherungen auszugraben, zu dekomprimieren und zu suchen, was, wann, wer da reingeschrieben hat, darauf lasse ich es ankommen. Also, so direkt gibt es da für unser Forum kein Problem. Aber diese Auskunftspflicht, die ist ja genauso diffus gehalten und für die meisten undurchsichtig, wie das ganze Prozedere, was bei der DSGVO jetzt den Menschen in diesem Land um die Ohren gehauen wird. So, und da habe ich also auch schon so Fälle gehabt, dass die Leute jetzt schon anfangen, irgendwelche merkwürdigen Auskünfte haben zu wollen, die ich gar nicht geben kann, aus den eben vorbeschriebenen Gründen. Wenn mir das auf den Keks geht, dann schmeiße ich sie aus dem Forum raus und dann ist gut. Und genauso, natürlich musste ich reagieren und auch die Datenschutzkrempelkram da im Forum und auch auf der Homepage anpassen. Da kommen einige Leute auf die Idee, dass da ein Button, der von uralten Zeiten übernommen worden ist und da ist, dass man, wenn man im Forum ist, einen Link auf das Forum hat, dass der weg ist und dass ich ihn nun groß und breit erklären soll, wieso und warum und weswegen. Und hinterher kommt raus, sinngemäß, sage ich mal, ich habe da irgendwie ein Cookie, was ich überhaupt nicht verstehe, das habe ich irgendwie damit gesetzt oder sonst was, damit ich mich einfacher einloggen kann und das jetzt weg. Also eigene Bequemlichkeit, ich hätte sogar Faulheit gesagt, aber das darf man natürlich nicht sagen. Aber nur um die eigene Bequemlichkeit zu befördern, gehen mir einige Leute, nicht nur im Forum, auch auf anderen Wegen, auf den Kittel. Nee, Kinders, also bitte so nicht. Wenn es übertreibt, dann machen wir da eine Pause und dann ist auch gut. Ja, also, diese DSGVO ist für private Nutzer nichts Neues. Ich darf da niemanden beschimpfen, beleidigen, ich darf da keine geheimen Aufnahmen, weder Ton noch Bild machen und veröffentlichen, das war alles immer schon so. Um etwas Neues muss ich mich als Privatmann nicht kümmern. Sobald ich geschäftsmäßig tätig bin, muss ich mich an die Datenschutzregeln halten, die es auch schon lange gibt. Und die sind auch so gut wie keine Neuigkeiten für diesen kleinen Blogger oder ganz kleinen Gewerbetreibenden dabei. Und wer mehr als 10 Angestellte hat, na, der muss ja sowieso einen Datenschutzbeauftragten haben, wenn auch noch nicht Vollzeit, wäre vielleicht auch zu übertrieben. Ja, und das war's. Etwas anders ist es noch mit den Journalisten. Hier gelten bestimmte Sonderrechte, Zum Beispiel bei Fotografie, da gibt es Artikel 85, sollte sich derjenige, der mit Fotos zu tun hat, mal durchlesen. Das sind auch die Paragraphen 22 und 23 des Kunsterhebungsgesetzes, die da hineinspielen. Da hat man ein bisschen was anderes zu beachten, aber auch nichts Schlimmes. Wenn man also zum Beispiel bei irgendwelchen Großereignissen sowas Bilder macht, die notwendig sind für die Berichterstattung zum Beispiel oder für andere Sachen oder für zur Dokumentation für Polizei zum Beispiel, da laufen welche rum, die kloppen sich oder sonst was, da gibt es also Ausnahmen, da greift das Gesetz in dieser Art erstmal auch nicht. Also, es bleibt alles so, wie es im Moment ist. Das Recht wird europaweit harmonisiert und den Einzelnen wird es und kann es gar nicht finanziell so stark treffen, weil man da diese 4% Deckelung drauf gemacht hat. Was nach wie vor zu bemängeln ist, das ist ganz klar, diese Intransparenz, man will ja hier Transparenz schaffen, aber diese Intransparenz für den einzelnen Bürger, dass hier keiner kommt und sagt, hier pass auf, du Blogger, du Gesangverein und du Fußballverein, ihr müsst jetzt darauf achten oder ihr müsst nicht darauf achten. Es gibt keinen Ansprechpartner und man setzt den Leuten einfach etwas vor die Nase und sagt, macht mal, wir haben europäisches Recht umgesetzt und sieh zu, wie du damit zurechtkommst. Und noch was, dieses Gesetz in der jetzigen Fassung ist nicht in Beton gegossen. Oder gibt's was Härteres? Ja, ein Diamant sowieso nicht. Und das heißt, es wird wohl noch viele, viele, viele Änderungen und Nachbesserungen geben. Und die Gerichte werden sich in vielen Fällen damit beschäftigen müssen, bis es irgendwann mal so rund geschliffen ist, dass es für alle passt und uns dennoch schützt. Wenn ich mir das, was Google mir jetzt schon ein paar Mal geschickt hat oder auch Facebook ansehe, muss ich ganz klar sagen, nach meiner unbedeutenden Meinung verstoßen die beiden genannten und einige andere ganz klar gegen das Gesetz mit ihren neuen Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen oder wie auch sonst etwas. Weil es bleibt kein Wahlrecht. Man sagt mir ganz klar, entweder du willigst in unsere neuen Bedingungen ein, die angeblich nach der DSGVO formuliert worden sind, oder, jo, gibt nichts mehr mit googeln, sowieso ein blödes Wort. Ach so, googeln wird übrigens anders geschrieben als die Firma, nur für denjenigen, der noch einen Duden hat oder weiß, wo er den im Internet findet, sollte man nachsehen. Also, dann kannst du nicht mehr mit der Google-Suchmaschine arbeiten, sondern das geht eben dann nicht mehr. Dann darfst du nicht mehr bei Facebook mitspielen und mit anderen dann Müll da verbreiten. Das geht eben nicht mehr. Das darf so nicht sein. Diese angepassten Datenschutzerklärungen von diesen beiden Kraken und Monstern, die müssten jetzt als allererstes Mal von unseren Datenschützern durchforstet werden, damit man die auf die richtige Größe bringt. So geht es nämlich nicht. Und ja, was mir immer wieder fürchterlich auf den Keks geht, wenn ich auf irgendeine Seite gehe und die nageln mir dann oben, irgendwo über die Headlines, ein Drittel Bildschirmhöhe hin, dass sie Cookies verwenden, um ein besseres Besuchserlebnis und bla bla bla. Ein besseres Besuchserlebnis hätte ich natürlich, wenn sie nicht so einen Scheiß dahin machen würden. Aber das kommt ja auch von der EU, das ist ja auch eine Vorschrift. Das hat wohl keiner so wirklich ernst genommen. Normalerweise müsste man da auch sagen, ja, ich bin einverstanden oder nein, ich bin nicht einverstanden oder einfach button und zumachen oder sonst was. Nur das wird bei den meisten nicht gemacht. Wenn ich so weiter gucke, wenn es nur ein kleines Fensterchen irgendwo ist, unten rechts, so ganz angenehm, und ich denke mir, die können doch machen, was sie wollen, wenn sie der EU die Füße lecken wollen, sollen sie das doch machen, dann kann ich da drüber scrollen und dann ändert sich gar nichts. Die sind nur verpflichtet, mich darauf hinzuweisen und ich muss zustimmen oder ablehnen oder eben die Möglichkeit zu haben, mach die Kiste zu, die sie mir da vor die Nase genagelt haben. Ja. Das ist ja bei vielen nicht der Fall. Bei vielen wird es auch gar nicht gemacht. Vor allen Dingen außerhalb von Deutschland gibt es so etwas sehr, sehr, sehr selten, ist mir aufgefallen. Und der genervte Internetbenutzer, der hat vielleicht schon das eine oder andere Plugin gefunden, mit dem er sowas generell verhindern kann. Auf der Google Entwicklerkonferenz I.O. wurde eine Software vorgestellt. Natürlich wurde wieder von KI gesprochen, also von kleiner Intelligenz, mit dem Namen Duplex. Und diese KI soll Telefonate führen können, die von dem Gesprächspartner im Grunde genommen gar nicht erkannt werden können als künstliche Gespräche. Und das gibt es im Moment nur auf Englisch, aber vielleicht sollten wir einfach mal reinhören, wie so ein Gespräch abläuft, wenn dieser Duplex anruft.
How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me 1 second.
Mm-hmm.
Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
So, ein Friseursalon, da wurde ein Termin abgefragt und der Dialog, der sich daraus entsponnen hat, der war nicht vorhergegeben, sondern dieses Duplex kleine Intelligenz hat sich während des Gespräches darauf eingestellt, hat auf Rückfragen reagiert. Die Stimme ist kaum zu erkennen, also ich gibt Menschen, die reden viel merkwürdiger als Duplex, da würde ich sagen, das ist also schon da. Und es gibt auch noch einen zweiten Test, einen zweiten Anruf, der während der Entwicklerkonferenz getätigt wurde. Hören wir uns den nochmal an.
See, how may I help you?
Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th.
For 7 people?
It's for 4 people.
4 people? When?
Next Wednesday at 6 p.m.
Oh, actually, we reserve for five people. For 4 people, you can come.
How long is the wait usually to be seated?
For when, tomorrow or weekday or?
For next Wednesday, the 7th.
Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay?
Oh, I gotcha. Thanks.
Bye bye.
So, das war jetzt ein Anruf im Restaurant mit einer Tiefbestellung. Da kam es auch zu einem Problem. Die Frau hatte verstanden 7 Personen, aber das wurde wiederum von Duplex erkannt und korrigiert. Also, es ist schon interessant. Und dazu kommt, dass man da auch zwischendurch noch so Füll Dinger da rein wie oder ähnliches da reinbringt, so wie ein Mensch eben auch spricht, dass er Zeit schinden will und irgendwas oder eine Bestätigung gibt für einen langen Monolog der anderen Seite und damit sagt, also ich höre dir noch zu und je nachdem, wie man brummt, kann der andere dann erkennen, jetzt höre ich langsam mal auf oder der interessiert sich noch. Auch das ist alles schon implementiert. Eine sagenhafte Leistung, muss ich wirklich sagen. Also wirklich so, wie man das hier umgesetzt hat, ist es toll. Was bedeutet das nun? Müssen wir mal zwei Seiten betrachten. Zum einen diese automatische Geschichte. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Sie rufen irgendwo an und da sagt irgendeine Computerstimme, wenn Sie, was weiß ich, weißes Klopapier haben wollen, drücken Sie die 1. Wenn Sie braunes haben wollen, drücken Sie die 3. Wenn Sie grünes haben wollen, drücken Sie die 5. Wenn Sie überhaupt keins haben wollen, drücken Sie die 9. So ein Kram. Viele dumme Dinger sind so, wenn ich jetzt nach dem weißen Klopapier die 1 drücke, dann kriegen die das nicht gerafft, weil sie erst ihren ganzen Quatsch runterlabern wollen. Bei einigen kann man sogar das sprechen und muss nicht auf die Tastatur drücken. Auch hier haben wir das gleiche Problem. Aber dieses Runterleiern von irgendetwas, das ist einfach nur blöde. Oder Sie kennen das auch, Sie rufen irgendwo an und da sagt irgend so ein Sprachroboter, so ein Siliziumknilch zu Ihnen, zur Verbesserung unserer Servicequalität zeichnen wir für einzelne Gespräche auf. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann sagen Sie bitte ja. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich ja sagen oder ich sage nichts. Und es gibt andere, die geben andere Antworten vor, die sagen zum Beispiel, sagen Sie bitte ja oder nein. Regelmäßig gehorche ich natürlich und sage ja oder nein. Manche raffen das nicht, fragen nochmal, ich antworte nochmal. Manche nehmen auch das ja. In der Regel sage ich aber auch noch ja, aber ich nehme das auch auf. Wenn du nicht einverstanden bist, dann beende das Gespräch. Hat noch nie so eine Sprachmaschine gemacht, aber ich habe ein gutes Recht, wenn die sich das Recht herausnehmen, mein Gespräch aufzunehmen, dass ich das Gespräch auch aufnehme. Aber wir sehen hier, hier kommen diese Dinge komplett in eine Situation hinein, wo sie nicht mehr reagieren können. Dieses neue Google Duplex könnte auf so etwas reagieren. Und das bringt eine ganz, ganz neue Dimension, die vielen tausenden unterbezahlten Callcenter-Bediensteten, die würden damit natürlich überflüssig werden. Die braucht man dafür nicht mehr. Da könnten nämlich dann hier geduldige Maschinen mit kleiner Intelligenz durchaus diese Dialoge führen, viel effizienter, Tag und Nacht, ohne Pause, ohne Feiertage, ohne Urlaub. Es würden viele Arbeitsplätze verloren gehen, aber selbst wenn wir das nicht in Betracht ziehen, weil es ja keine Arbeits-, sondern Sklavenplätze sind in aller Regel, dann muss man doch noch sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Wenn der Gesprächspartner gar nicht mitbekommt, dass er mit einer Maschine spricht und ganz normal einen Dialog führt und redet, ist das in Ordnung? Darf das so sein? Könnte eine Maschine zum Beispiel einen Vertrag schließen, so wie das teilweise gemacht wird am Telefon. Ist das in Ordnung? Oder muss nicht hier der Gesetzgeber, bevor solche Sachen überhaupt zum Einsatz kommen, ganz klar sagen, wenn eine Maschine einen Menschen anspricht, muss diese Maschine ganz klar sagen, ich bin eine Maschine. Damit der Mensch genau weiß, was Sache ist. Es kann nicht sein, dass so etwas ohne Bekanntmachung eingeführt wird, dass hier eine Maschine spricht. Das könnte ja sein, guten Tag, hier ist die Ansage-KI von Firma so und so, Sie sprechen mit dem Programm 0815. Das wäre eine ehrliche Sache. Nur, da muss man erstmal darüber nachdenken, da muss man erstmal mit dem Finger drauf zeigen, da muss man erstmal wirklich sagen, hier könnte sonst Dinge passieren, die einfach nicht in Ordnung sind. Ich meine, gut, der private Anrufbeantworter, wo eine solche Software drauf laufen würde, was sicherlich kommen wird, vielleicht nicht im eigenen Anrufbeantworter, aber irgendwo bei irgendwelchen Telekomikern oder sonst wo im Rechenzentrum, da sind ja schon solche Sprachboxen eingerichtet, dass das von dort aus übernommen wird. Das könnte auch sein. Aber dann muss das Ding natürlich auch sagen, hier ist die automatische Sprachbox, so und so, und damit ganz klar ist, da ist ja gar kein Mensch dran. Also wir müssen hier, glaube ich, anfangen, die Weichen zu stellen, zu sagen, wenn ich mit einem Unmenschen spreche, dann muss der das mir ganz klipp und klar vorher bekannt geben. Ja, es kommen immer wieder neue Sachen, es gibt immer wieder neue Entwicklungen, die an sich großartig sind, die sich überzeugend anhören, die auch tolle Leistungen darstellen. Aber in dem Moment, wo es vom Menschen nicht mehr zu unterscheiden ist, müssen wir natürlich auch ganz klar eine Grenze ziehen und verlangen, das will ich vorher wissen. Ich will nicht von der Maschine verarscht werden. Beim Mensch ist es noch was anderes, aber nicht von der Maschine. Das wird interessant werden. Der Microsoft-Chef Nadella schreibt sich wie Nutella, nur mit A, Nadella. Der hat jetzt bei seiner Eröffnungsrede der Bild viel, viel, viel erzählt. Aber nicht viel zu Windows. Warum nicht? Gut, wenn man sich dann mal so die Sachen im Einzelnen nochmal rauszieht, was er da alles erzählt hat, dann muss man ganz klar sagen, offensichtlich geht man bei Microsoft davon aus, dass diese Betriebssysteme und vor allen Dingen auch das eigene Betriebssystem nicht das ist, was der Mensch wirklich braucht und was er wirklich haben will. Das ist einfach zu kompliziert für den einzelnen Nutzer. Wenn man sich das mal 10 Jahre früher vorstellt, da gab es Updates, da gab es, ich glaube, sogar nach Disketten. Da bekam man Updates auf Disketten. Einige konnten das schon aus dem Internet laden. Vor 20 Jahren war es sowieso nur auf diesen altmodischen Wege möglich. Aber mittlerweile ist ein Betriebssystem ein so komplexes Programm geworden, was ja selbst der Hersteller nicht mehr in voller Konsequenz überblickt, jedenfalls nicht gleichzeitig, dass man ja dem Endbenutzer damit gar nicht mehr allein lassen kann. Deswegen gibt es ja diese automatischen Updates, diese Sicherheitsupdates, diese was weiß ich nicht alles, weil der Benutzer am Rechner zu Hause das System nicht mehr pflegen und warten kann, selbst wenn er eine Anleitung bekommt. Deswegen wird es aus der Ferne gemacht, da sitzt jemand, also so eine kleine Intelligenz, und der verteilt das dann an die einzelnen Rechner. Dass das ab und zu mal schief geht und das Ding nicht mehr startet oder dass die Verbesserung eine Verschlimmbesserung war, das liegt in der Natur der Sache, damit müssen wir leben. Wichtig ist nur, dass man ja hier einen Service hat. Man bekommt ein Betriebssystem, verkauft und hinterher wird es dann beduddelt, weil ich selbst als normalen Nutzer zu blöd dafür bin. Wir sehen es ja bei Linux. Das setzt sich in der Masse nicht durch, weil es etwas schwieriger zu handeln ist als das Betüttelbetriebssystem Windows. Bei Linux muss der Benutzer viele Sachen selbst machen. Es gibt Automatiken, ja natürlich, man kann auch vieles einstellen, aber noch lange nicht alles. Und daraus scheint mir, hat nun Windows, Microsoft also, den Schluss gezogen, dass es nur nicht mehr so weitergehen kann. Man hat ja ganz klar gesagt, Windows 10 ist das letzte Windows, was wir auf den Markt bringen. Gut, jetzt haben wir 10,5 und 10,6 und 10,75, vielleicht endet es bei 10,999. Aber was kommt denn dann? Die Verlagerung der Aufgaben vom Endbenutzer auf ein Rechenzentrum. Das heißt, wir werden wahrscheinlich den Weg gehen, umso mehr die Lücken im Internet für den Einzelnen beseitigt werden, dass viele Dinge nur noch bei Microsoft auf dem Server laufen. Dass ich gar kein richtiges Betriebssystem mehr habe, sondern nur noch so ein Rahmen und so ein Gerippe und alles, was wirklich aktiv gemacht werden muss, das geht mal schnell über den Teich und wird dort verwurstelt. Ob ich jetzt einen Brief an meine Oma schreibe oder was auch immer. Ich meine, bei Google haben wir sowas Ähnliches schon. Ne? Da sind ja schon Tabellenkalkulationen und Textverarbeitung schon seit Jahren ausgelagert nutzbar. Und diesen Weg geht wahrscheinlich Microsoft auch. Man wird also künftig gar kein Betriebssystem mehr kaufen, sondern wird nur den Service kaufen. Und dieser Service heißt, dass man vor Ort zentral viel besser und schneller reagieren kann auf Fehler, die naturgemäß in jedem Betriebssystem zuhauf drin sind, dass man die zentral viel einfacher patchen kann und nicht für tausende von Hardware-Plattformen machen muss, bereitstellen muss. Und das macht ja irgendwo auch absolut Sinn. Wenn das aber alles zentral beim Hersteller des Betriebssystems passiert, dann könnte man ja tatsächlich auch die Ein- und Ausgabe verändern. Dann ist es doch durchaus möglich, dass das, was Amazon uns heute vormacht mit seinen Laberbüchsen, dass eine solche Technologie, die ist ja nun auch schon vorhanden mit Cortana, dass die letztendlich diese Aufgaben übernimmt. dass ich natürlich meine Briefe vielleicht noch schreibe, per Hand, per Tastatur, aber das ist ja nun auch irgendwie so ein Terroristenteller, diese Tastatur, da ist bei manch einem täglich mit einem Anschlag zu rechnen. Ja, ein bisschen schneller vielleicht schon, aber irgendwo, dass man das einfach spricht. Und wenn ich mir heute diese Korrekturprogramme ansehe, die noch nicht alles können, die auch noch Fehler haben, aber wenn ich dann meine Briefe spreche, so schnell oder so langsam, wie ich will, und wenn sie dann wirklich gedruckt herauskommen, gedruckt als E-Mail, als PDF oder sonst etwas, ich könnte sie dann vielleicht sogar noch ausdrucken zu Hause, was aber Blödsinn wäre. Wenn man also eine Spracheingabe hätte anstelle der Tastatur und die Tastatur als Beiboot, als Rettungsboot in der Ecke steht, wenn mal nichts mehr geht. Wenn man einen Bildschirm hat, um zu sehen, was abläuft, aber in der Hauptsache wird über den Lautsprecher kommuniziert, dann ist es, glaube ich, genau das, genau diese Richtung, die der Chef von Microsoft versucht hat, uns in irgendeiner Art klar zu machen. Nadella hat das Betriebssystem und die Entwicklung des Betriebssystems und künftige Betriebssysteme vollkommen aus seinem Fokus verbannt. Das ist mein Eindruck. Wenn die Sprachsteuerung noch ein kleines bisschen besser wird, dann ist das der nächste Schritt von Microsoft. Ein Hinweis darauf ist ja möglicherweise auch noch, dass Windows 10 ja schon im vergangenen Jahr, glaube ich, mit Office 365 in der Cloud, wie sagt man dazu, geheiratet hat, eine Ehe eingegangen ist, so dass ich gar nicht mehr so trennen kann, was läuft jetzt bei mir auf dem Rechner, was läuft nicht mehr auf dem Rechner. Man hat diese Schritte ja schon still und heimlich zum Teil vollzogen. Und der nächste Punkt, der da ist, die Hersteller von Mobiltelefonen, die sagen mittlerweile nicht mehr hinter vorgehaltener Hand, sondern ganz offen, dass das Mobiltelefon keine Zukunft hat in ihren Augen. Jetzt wird aber der Kommunikationswunsch der Menschen untereinander natürlich nicht nachlassen, sondern im Gegenteil, er wird größer werden. Aber das kommt wieder zu der Idee von Microsoft. Man wird also kleine Geräte haben, wie auch immer die aussehen. Ob das ein Medaillon ist, was ich um den Hals hängen habe, also so ein Mikrodot von Amazon oder was auch immer, oder eine Uhr am Armband und habe einen Knopf im Ohr, der per Bluetooth mit der Uhr gekoppelt ist, und ich rede mit der Maschine und habe quasi meine Computerfunktion irgendwo in der Cloud liegen. Ich kann unterwegs in der Straßenbahn, auf dem Klo, im Flugzeug oder sonst wo, wenn ich nicht gerade ein Eis lecke, kann ich meine Briefe diktieren. Kann sie mir vorlesen lassen, kann meine Nachrichten abrufen. E-Mail wird natürlich dann auch verschwinden, es wird eine andere Kommunikationsform da sein. Und diese Vision haben eigentlich alle Firmen, wenn man ein bisschen sucht und ein bisschen nachgräbt, bekommt man sehr schnell heraus, dass alle Firmen in dieser Richtung daran arbeiten und auf dem Sprung sind, dass die Funktion Computer in einer Cloud läuft, bei jedem Hersteller, und dass ich von überall, von jedem Endgerät, auf diese Cloud zugreifen kann. Ich habe also meinen virtuellen Computer immer dabei. Das ist mir klar geworden, als ich mir angesehen oder angehört habe, was dort auf der Bild besprochen und gesprochen wurde. Also es ist schon eine Welt, die auf uns zukommt, die einen erschrecken kann. Aber wahrscheinlich, wenn man sich daran gewöhnt hat, und die Masse hat sich an sehr viele Dinge gewöhnt, wird es dann selbstverständlich und normal sein, dass man jederzeit und überall auf alle seine Daten in jeder Form Zugriff hat. Wer noch? Das wird die Datenschutzgeschichte zeigen. Wenn die stark genug ist, wirklich massiv wäre, könnte das eine schöne Zukunft werden. Aber noch sehe ich es nicht. Vielleicht hat der eine oder andere darauf gewartet, aber das Thema E-Mail-Verschlüsselung. Ich habe mir das angesehen und ich war kurz vorm Schleudertrauma. Was ich da so gelesen habe, was schreibt Spiegel Online? Experten raten vorerst von E-Mail-Verschlüsselung ab. Was schreibt die Süddeutsche? Verschlüsselte E-Mails sind nicht sicher. Was schreibt Heise Online? Was Sie jetzt beachten müssen, um sicher E-Mails zu lesen. Dieser arrogante Anspruch, der ist ja nicht nur bei Heise Online. Dass mir jemand sagt, was ich beachten muss, was ich wissen muss oder so, das ist schon so die erste Vorstufe zur Gehirnwäsche. Und was schreibt die Zeit Online? PGB und S-Mime, unsichere Verschlüsselung. Jeder, der nicht viel Ahnung davon hat. Oder sagen wir erstmal andersherum. Das 1%, was die E-Mails verschlüsselt, die sollen jetzt mal zuhören. Und von dem 1%, vielleicht nochmal 1%, was dann eben keine Ahnung hat. Denn wer sie verschlüsselt, hat meistens ein bisschen Ahnung. Das wäre also 0,1 Promille irgendwo. Die sollten mal zuhören und die anderen sollten sich freuen. Alles das ist vollkommener Schwachsinn. Die Verschlüsselung ist nicht geknackt. Die Verschlüsselung ist nicht unsicher. Die Verschlüsselung ist nach wie vor gut, stabil und sehr, sehr stark. Die Geheimdienste verzweifeln an PGB und S-Mime. So, und alle anderen Zeitungen, ja, die sollten sich mal Leute in die Redaktion holen, die nicht nur denken können, sondern auch Verstand haben über das, was sie schreiben, was sie nach draußen tun. Also, die Geschichte, die Verschlüsselung ist sicher. Aber es wurde gezeigt von den Forschern, dass man eben verschlüsselte E-Mails dennoch entschlüsseln, in Anführungszeichen lassen kann. Was heißt das nun? Nun, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Das Problem liegt darin, dass diese Verschlüsselung, die Einbindung der Verschlüsselung, dass die Verschlüsselung selbst geschieht ja mit anderen Sachen, nicht mit dem E-Mail-Client direkt. Und die Einbindung, die Verbindung zwischen PGB zum Beispiel und dem E-Mail-Client, die ist in den meisten E-Mail-Clients nicht richtig implementiert. Kommen wir erstmal dazu, wie das überhaupt möglich ist, dass man verschlüsselte E-Mails, obwohl die Verschlüsselung nicht knackbar ist zum jetzigen Zeitpunkt, dennoch knacken kann. Man kann sie nicht knacken, aber man kann sich eines Tricks bedienen. Der sieht so aus. Ich bekomme eine verschlüsselte E-Mail. Diese verschlüsselte E-Mail wird abgefangen von irgendjemand. Der muss also erstmal die Möglichkeit haben, E-Mails, die an mich gerichtet sind, auch abzufangen. Dann wird die in einem schönen Karton eingepackt. Das heißt also, sie wird, ich sag mal, außen herum verändert und wird nochmal von dem Bösen, der die abgefangen hat, zu mir geschickt. Mein E-Mail-Client ist jetzt einer von den über 90%, die so blöde sind und das nicht mitbekommen, weil es nicht richtig implementiert ist, dass die nachsehen, hat hier jemand gefummelt an der E-Mail oder hat hier nicht gefummelt. So, und deswegen wird diese wiederholt an mich geschickte E-Mail automatisch entschlüsselt und diese Verpackung, die da mitgeschickt worden ist, die wird benutzt als Programm, das dann von meinem Rechner die entschlüsselte E-Mail an den, der mir die geklaute, verschlüsselte E-Mail geschickt hat, zurückgeschickt wird. Das heißt also, der benutzt aus der Ferne meinen Rechner, meinen E-Mail-Client, meinen Schlüsselbund oder was auch immer, meinen geheimen Schlüssel, um auf meinem Rechner die Nachricht entpacken zu lassen. Macht ja auch Sinn, ich muss sie ja lesen können. Und schickt sie sich dann selbst zurück. Das ist der Hintergrund. Wenn Sie sich mal ansehen, diese Geschichte im Internet. Gucken Sie mal, da gibt es Tabellen, wo jede Menge E-Mail-Clients beschrieben sind. Die meisten haben irgendwelche Lücken. Es gibt, glaube ich, nur 3, die sicher sind. Das eine ist Clausemail. Clausemail, ich habe es seit Jahren. Das ist dafür normal nicht anfällig, wenn man nicht zusätzlich irgendwelche Plugins oder sowas hat, die die Sicherheit wieder aufheben würden. MUT, das ist dann für Puristen, wo man reine Textnachrichten oder sowas verschicken will und kann. Und es gibt noch eins, aber das ist für Mobiltelefone gedacht. Das hat also jetzt hier direkt erstmal mit diesem Forschungskram nichts zu tun. Alle anderen haben die Verschlüsselung nicht exakt und vollständig implementiert und sind mehr oder weniger anfällig. So, was man jetzt machen kann. Damit diese Geschichte funktioniert, muss auf meinem E-Mail-Client HTML freigeschaltet sein. Und die meisten haben das ja standardmäßig. Ich habe es bei mir bei Clausmail nicht. Ich sehe also oft genug von irgendwelchen unverschämten E-Mail-Versendern seitenlange kryptische Sachen. Wenn ich nicht wüsste, dass das HTML ist, würde ich sagen, da haben 10 Affen 2 Jahre auf eine Tastatur gehauen und so sieht es aus, was bei mir ankommt. Keine Nachricht, sondern man will hier Rähmchen und Striche und Linien und Bildchen und Hintergrund und Vordergrund und hast du nicht gesehen, allen möglichen Mist machen. Es kommt ja nicht auf die Information an, sondern es kommt auf die Verpackung an bei vielen. Solche Mails, ich bin auch schon dazu übergegangen, die zurückzuschicken, so dass sie von deren HTML-Interpreter in den E-Mail-Client nicht mehr erkannt werden konnten. Aber es hat keinen Sinn, zum Beispiel bei den Volkswagen-Firmen, so heißen sie ja, die verschicken grundsätzlich ihre Pressemitteilung nur als HTML. Da kann ich ja nicht mal den normalen Text lesen. Viele machen es so, dass sie sagen, leider können wir Ihnen das nicht so schön darstellen, wie wir wollten. Sie sehen nur die Textversion. Bin ich ja zufrieden damit. Die dürfen ja weiter. Aber andere, die machen eben nur schickimicki irgendwelchen Klicker, Klimper, sonst was Kram. Problem ist, damit dieser Trick mit Hin- und Herschicken funktioniert, muss auf meinem Rechner, in meinem E-Mail-Client, HTML erlaubt sein. Nur dann können diese Kommandos ausgeführt werden, die letztendlich dazu führen, dass die entschlüsselte Nachricht wieder nach draußen wieder zurückgeschickt wird. Habe ich HTML deaktiviert, geht es auf diese Art und Weise nicht. Wenn Sie sich aber einlesen in diese Thematik, die nennt sich E-Fail, und das wird tatsächlich geschrieben wie E-F-A-I-L, und da werden Sie auch finden, dass es noch andere Angriffspunkte gibt, die aber noch ein bisschen komplizierter sind und noch weniger verbreitet sind. Dieses E-Fail, was da bekannt geworden gemacht ist, ja, das betrifft also wirklich irgendwelche Promillgrößen der zumindest in Deutschland benutzten E-Mail-Anwender. Sagen wir mal so. Also, keine Angst, es betrifft kaum jemand und wer seine E-Mails bisher nicht verschlüsselt hat, na der hat doch Glück. Warum? Naja, die können ja nicht geknackt werden, was nicht verschlüsselt ist. So, und die anderen schauen sich diese Müll an, der da von manchen Zeitungen verbreitet wird. Ganz besonders entsetzt war ich von der Süddeutschen, aber die habe ich früher mal gern gelesen. Aber in der letzten Zeit kommen immer so unqualifizierte Sachen, die in die Breite gehen und die mit dem Namen Süddeutsche dann zum Beispiel sagen, massive Sicherheitslücke, verschlüsselte E-Mails sind nicht sicher. Das ist Quatsch. Wenn ihr zu blöd seid, das zu verstehen, dann schreibt mich darüber. Geht auf den Bauernhof, zählt die Kühe, das ist wahrscheinlich viel besser. Ja, zum Bundesverfassungsgericht, die ja 2 Tage lang mündliche Verhandlungen hatten, Anhörungen hatten bezüglich Rundfunkbeitrag. Einige haben geschrieben, dass es den Rundfunkanstalten jetzt an den Kragen geht oder sonst was. Kinders, kommt runter. Das Bundesverfassungsgericht wird die Geschichte nicht kippen. Nein, ich ziele jetzt nicht darauf ab, dass der Richter, der den Vorsitz hat, ein Bruder ist von dem, der an diesem Haushaltsbeitrag mitgearbeitet hat und dass dann die Sache mit einer Krähe oder anderen. Nein, nein, der ist natürlich unabhängig. Und auch unterschwellig hat das überhaupt keinen Einfluss. Das ist ja fast sowas wie maschinelle Intelligenz. Das ein Geschmäckler hat. Da müsst ihr euch selbst darum kümmern, dass das eben nicht mehr so gesehen wird. Aber von der Sache her, mal so ganz, ganz richtig, diese ersten Anhörungen, da war, ich habe es mir alles durchgelesen, meiner Meinung nach ganz klar zu erkennen, dass das Gericht nicht davon ausgehen werden wird, dass es sich hierbei um eine Steuer handelt. Damit haben wir ja schon mal Rechtssicherheit für die Öffentlich-Rechtlichen. Dann das nächste ist, dass man wohl klar zu erkennen gegeben hat, dass es nicht gerecht ist. Das heißt, hier wird das Gericht dann wohl dem Gesetzgeber wahrscheinlich nicht, das wird ja wohl den Ländern und den Rundfunkanstalten aufgeben, dass man hier eine andere Regelung finden muss. Ganz besonders geht es darum, dass in einem Singlehaushalt der Mensch bezahlt seine, was weiß ich, 200 so und so viel Euro im Jahr, ob er guckt, ob er nicht guckt, ob er will, ob er nicht will. Und in einer WG mit 5 oder 10 Mitgliedern, die zahlen genauso viel wie ein Singlehaushalt. Gut. Und die andere Sache mit den Autos. Ich bin ja der Meinung, wenn ich wirklich zahle, dann muss ich auch im Auto zahlen können. Und wenn mein Auto kaputt ist und ich hole mir einen Leihwagen, dann, da habe ich ja meine Rundfunkgebühr bezahlt. Warum muss denn der Leihwagenanbieter dann nochmal dafür zahlen? Wo sind wir denn hier eigentlich? Der nächste Schritt ist ja auch, selbst wenn ich mein Auto stehen lasse oder wenn ich 2 oder 10 Autos habe, ganz so viel habe ich nicht, aber selbst dann kann ich immer nur mit einem Auto fahren und hören. Und wenn ich bezahlt habe zu Hause, dann kann ich damit auch da hören. Und wenn ich auf der Arbeit bin, dann kann ich nicht zu Hause hören und kann nicht im Auto hören. Ich kann immer nur einmal hören. Gut, und wenn ich 10 Sender gleichzeitig hören will, das kann ich zu Hause ganz genauso, aber das ist ja erlaubt. Also, das ist nicht in Ordnung, wobei hier wird man meiner Meinung nach nichts dran ändern. Denn die Intendanten, die haben ja, ich habe mich versprochen gehabt, ich habe schon mal darüber gesprochen, nicht hier, also, und habe dann von den ARD und ZDF Dilettanten gesprochen. Das kam aber so spontan, so wie die sich artikuliert haben vor dem Gericht, habe ich gesagt, Kinder, habt ihr euch nicht vorbereitet? Wisst ihr nicht, worüber ihr sprecht? Naja, gut. Aber die sehen das natürlich alles ganz, ganz anders. Man will also hier 100 öffentlich-rechtliche Rundfunkfernsehstationen weiter betreiben. Zwangsweise weiter finanzieren. Obwohl ARD und ZDF und vielleicht Regionalprogramme ausreichen würden. Aber dritte Programme, die zu 3, zu 4, zu 5 oder zu 6 abends das exakt gleiche Programm haben oder Übertragung oder sonst etwas, das ist hirnrissig. Schaltet den Schrott ab, spart das Geld. Und genauso ist es mit den Rundfunkprogrammen. Jetzt, wo wir unsere Pakete, unsere Bündel haben, die, wenn es auch noch nicht ganz funktioniert, aber doch deutschlandweit arbeiten, sollte man doch darüber nachdenken, dass man nicht mehr 80 Rundfunkstationen braucht. Es ist doch absolut hirnrissig. Man fordert Geld wie blöde und anschließend bietet man den Leuten irgendetwas an. Dazu kommt Grundversorgung. Grundversorgung ist eine schöne Sache, aber gesetzlich kann man auch die Freien dazu verpflichten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Grundversorgung. Kam nicht die Idee, auch hier wieder von den Rundfunkanstalten und den Ländern, dass wir ein rundfunkähnliche Geräte mit Mobiltelefon und Computer und sowas haben? Ja, da ist die Grundversorgung doch auch da. Dann macht es doch nur darüber, baut euren ganzen Senderscheiß ab, holt eure Satelliten vom Himmel und dann ist doch gut. Man kann Kosten sparen, effizient und schlank werden, ohne dass man dann tatsächlich das Programmangebot verringern müsste. Im Gegenteil, denn hier könnte man qualifiziertere Angebote anbieten, wenn man die freien Mitarbeiter, die ja in der Hauptsache das Programm gestalten, machen, die Arbeit tun, wenn man die adäquat entlohnen würde und nicht von einem Hungertuch zum nächsten transportieren würde. Ja, es wird ein paar Monate dauern, wahrscheinlich irgendwann, nachdem der Sommer vorbei ist, ist ein Urteil zu erwarten. Es wird Änderungen geben, aber nicht das, was sich viele erwartet haben, dass diese Zwangsgebühr als Steuer und damit illegal verurteilt wird. Aber das ist immer noch nicht der allerletzte Schritt, denn auch in Luxemburg ist noch eine Klage anhängig und die Luxemburger Richter werden dazu wohl auch noch etwas zu sagen haben. So, das soll es gewesen sein. Zeit ist vorbei. Ich bin ja im Grunde genommen auf dem Sprung. Ich habe noch einiges zu erledigen. Ich werde in 2 Wochen darüber berichten, wie es in der Sommerpause weitergeht. Das will ich heute noch nicht sagen. Und am kommenden Montag die letzte Fernsehsendung vor der Sommerpause. Da werde ich dann auch schon mal so eine Vorbereitung machen, aber auch noch nicht alles sagen. Warum auch? Es muss ja spannend bleiben. Ich mache nochmal darauf aufmerksam, dass es bei uns im Shop von Thomas Ritter, CC2 TV Shop, das kann man über die Homepage erreichen, das kann man auch als Link über das Forum erreichen oder einfach mal suchen im Internet. Jeder kann machen, was und wie er das will, dass da Dinge gibt, die man auch im Sommer noch gut gebrauchen kann. Wenn die Sonne auf die Birne brezelt, dann eine Mütze, eine Kappe, ein Basecap oder was auch immer da drauf zu hängen, ist eine feine Geschichte. Und Regenschirme braucht man auch im Urlaub, wollte ich nur mal so gesagt haben. Und die eine oder andere Geschichte auch. Und für die Kinder, wenn die Erwachsenen da eine Ausrede brauchen, weil sie sich das vielleicht nicht mehr selbst trauen, kann man ja auch mal Bittis mitnehmen. Ne? Und den Reserve-Bitti, den kann der Vater oder die Mutter in der Handtasche haben. Ich meine ja nur. Also, nicht vergessen, in den Shop hineinsehen. Wir brauchen es, wir leben davon. Und auch über die Sommerpause bitte ich doch, den einen oder anderen nochmal an eine Spende zu denken, denn Miete und Strom und Versicherung und Steuer läuft leider alles weiter. Wäre schön, wenn man die über den Sommer abschalten könnte. Geht aber nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Bitti übrig behalten. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.